Hallo zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen.
Ja, eigentlich können wir jetzt starten. Ja.
We make it.
We make it.
Diesmal geht es.
We will make Fall. It.
Der dritte Anlauf. Wir sind wieder in der heissen Mansarde.
Das ist schon ein Stressfall.
Das ist ein Stressfall, der uns an unsere Grenzen gebracht hat. Aber wieder zurück. Und jetzt sind wir da. Und wir haben noch gute Nachricht. Ihr könnt jetzt, wenn ihr Villa Margherita gut findet, was wir hoffen, auf We Make It einen Kalender vorbestellen, den wir für euch gestalten, wo ihr im 2027 das ganze Jahr jeden Tag eine Inspiration habt aus Medizin, Botanik, aus der Küche, Künstlerinnen, Pionierinnen. Ihr könnt jetzt auf We Make It das vorbestellen. Es würde uns mega freuen.
Und also, nicht so lange.
Was?
Nicht so lange ist es aufgeschaltet.
Genau. Schlägt zu und unterstützt unser Projekt, dass wir den Kalender produzieren können. Wir haben extra das gemacht, dass es ein bisschen Challenge gibt, gell?
Ja, ich freue mich schon.
Wir gerne ein bisschen Challenges.
Hey, ja, und apropos Challenge, heute haben wir einen Fall.
Ja, und im heutigen Fall geht es nämlich um weniger ist mehr, aber gar keins ist auch nicht gut.
Anja stellt uns den Fall von der Allison auf Cortison vor.
Allison. Auf Cortison.
Allison auf Cortison.
Genau, perfekt. Ja, also ich freue mich extrem.
Auf den Fall.
Aber ich habe eine Frage. Wie sind eure Batterien momentan geladen? Seid ihr ein alter, aber sexy Käfer, den man immer ein bisschen überbrücken muss? Oder doch ein rassiger Porsche, immer leicht schnell unterwegs?
Der Porsche und Sexiness vielleicht mit dem Käfer.
Also das kann kombinieren.
Ja, ich bin gerade in meiner Höhe.
Du bist ein hellblauer Porsche. Gut. Und du?
Ich komme mir eher vor wie auf meinem roten Velo. Das Gefühl, ich muss überall selber herfahren. Aber immerhin habe ich ein bisschen Bewegung. Und das ist ja auch wichtig.
Ja.
Ja, also mein Porsche hat manchmal auch die Handbremse angezogen.
Musst du vielleicht mal wieder eine Fahrstunde nehmen?
Nein, also. Entbremsen.
Jetzt fahrt es schon wieder an. Also, wir gehen zum Fall. Allison, 46. Sie ist auch Porsche-mässig unterwegs, hat aber manchmal das Gefühl, sie fährt haarscharf an der Leitplanke vorbei, noch ohne Crash, möchte es aber definitiv nicht herausfordern. Und darum kommt sie in die Villa Margherita. Sie ist mitten in der Perimenopause und möchte einfach von uns wissen, hey, wie ungesund ist mein Stress eigentlich? Kann ich diesen Stress sogar irgendwie messen? Ist er messbar? Im Blut zum Beispiel? Ja, und sie hat mir erzählt, sie steht mit im Leben, es läuft zu viel, sie will schwarz auf weiße Bestätigung haben, dass ihr Stresslevel zu hoch ist.
Ja, das ist natürlich nicht nur in dieser Lebensphase, aber besonders in dieser Lebensphase ein Hot Topic. Und wir sind auch gerade in dieser Bubble drin, irgendwie in der Mitte des Lebens. Man hat schon etwas erreicht, alle wollen etwas von einem. Wir selber wollen aber noch viel mehr von uns, Erwartungen, Ziele sind hoch, jetzt oder nie. Und irgendwie gibt es überall so viele verlockende Events, Networking-Anlässe. Ja, und irgendwie will man ja noch, nicht nur wegen der Pensionskasse, auch sonst einfach noch Karriereleiter noch ein bisschen weiter aufklettern.
Ja, und wenn man Kind hat, dann ist das auch die Lebensphase, die sie einem gleich noch sehr brauchen. So halb erwachsen und gleich noch unerfahren. Ja, und dann hat man die Eltern und Grosseltern, unsere Eltern und Grosseltern von den Kindern, die sich langsam zurückziehen, älter werden, ja, oder vielleicht selber sogar Hilfe brauchen.
Genau, das hat Allison auch beschrieben.
Allison,
genau. Ja, sie hat auch noch gesagt, sie hat zunehmend so unregelmäßige Zyklen, die sie eigentlich nicht so kennt, und Schlafstörungen zum Stress.
Mhm. Also, da ist natürlich die Frage, ist die Schlafstörung wegen dem Stress oder hat sie einen zunehmenden Hormonmangel, Progesteronmangel vielleicht? Oder ist vielleicht gerade beides zusammen, das da einschenkt und das eine verschlimmert noch das andere?
Also das habe ich natürlich auch gefragt. Progesteron ist mir natürlich auch das erste Sinn gekommen. Und sie nimmt tatsächlich schon niedrig dosiert zyklisch Progesteron. Aber ja, hat doch das Gefühl, sie fühlt sich im Hamsterrad, hat nicht viel geändert mit dem Progesteron. 24-7 hat sie Gefühl, sie säckle vom einen zum anderen. Me-Time bleibt auf der Strecke. Sie ist eben chronisch müde, Energielevel sind low, fühlt sich nicht fit. Und dann hat sie auch so einen Stressbauch bekommen. Und sie hat mich gefragt, hey, mach mir den Stress krank? Und wie komme ich den Stress oder und den Stressbauch wieder in den Griff? Das waren so ihre zentralen Fragen gewesen.
Der Stressbauch ist noch eine interessante Beschreibung von der Alison. da kommen wir sicher noch weitergehend darauf zurück. Wichtig ist sicher zu verstehen, was Stress überhaupt bedeutet, weil nicht jede Art von Stress ist böse oder krankheitsfördernd. Es gibt ja den sogenannten Eustress, also das ist die kurzzeitige Aktivierung der Stressachse. Der Stress, der eigentlich auch Kräfte freisetzt, Energie gibt und Konzentration stärkt, also man ist gesamthaft leistungsfähiger. Und dann gibt es ja noch den Distress, also das ist der Stress, den wir eigentlich meistens meinen, wenn wir sagen, ich bin gestresst. Das ist eben der sogenannte Durstress, wo einem ein Gefühl gibt von Hilflosigkeit, auch Angst, Frustration, irgendwie eben, man läuft durchs Leben mit angezogener Handbremse und die gesamte Leistung ist einfach total eingeschränkt über eine lange Zeit.
Ja, Durchstress wirkt sich definitiv nicht gut, also sogar negativ auf Gesundheit aus, auch die mentale Gesundheit. Kurzfristiger Stress, der hat uns evolutionär das Überleben gesichert, damit wir nicht einfach hilflos von den Raubtieren aufgefressen sind worden. Aber für die Entspannung nach der Anstrengung oder eben aus der Anstrengung raus, also wie man aus dem Urstress rauskommt, das ist eben genauso wichtig. Und wenn man dort nicht rauskommt, so führt das zu körperlichen oder eben psychischen Folgeerkrankungen. Und die Frage ist ja jetzt eben, wie kommen wir wieder raus aus dem Hamsterrad oder wie werden wir den Urstress wieder los? Wir haben schon eine Folge übrigens dazu gemacht, wo noch genau über die Ursachen eingeht. Die heisst Gratia Strapazia.
Hey, wir sind schon voll drin im Thema, ja. Die Alison fühlt sich tatsächlich schon lange so gestresst und ihre Smartwatch ist überhaupt nicht zufrieden mit ihr.
Also die Alison trägt sich mit einer Uhr
her. Ja.
Dann denke ich, ist in ihrer Situation vor allem die Herzfrequenzvariabilität, also kurz HRV oder Herzratenvariabilität, HRV, tief, oder?
Genau. Ich habe ja so eine smarte Watch, wo man die ganze Zeit schreibt, hey, mehr Erholungszeit, du hast eine stressige Zeit oder einen anstrengenden Tag hast du, leg Pausen ein.
Das hat sie noch nicht gemerkt, genau.
Also sie wirklich durch und tut sie mir etwas schreiben. Genau, und ja.
Hilft das? Reagierst
ja,
drauf?
Also, reagieren, wenn ich kann, ja. Es ist eigentlich manchmal spannend, weil es ist wirklich schon ein bisschen so, also sie stimmt schon mit überein,
ja,
mit meinem Zustand.
Absolut. Und Alkohol ist gar nicht gut.
Nein.
Mhm. Ja, also was mir an den Gipfel denkt, ist ausgerechnet du lässt kontrollieren.
Ja.
Du, wo dich nie von irgendjemandem kontrollieren als freiheitsliebende Frau, hast jetzt so eine Smartwatch, die dich kontrolliert. Aber
ich kann sie auch wegschießen. Oder wegsperren. Oder nicht mehr aufladen.
Ja, genau.
Es gibt verschiedene und sie motzt nicht, gell?
Genau.
Du nicht noch raushäuschen. Also ja, das ist ja durchaus spannend. Ja, und das macht auch Sinn. Wir kommen darauf, sich in dieser Lebensphase von Smartwatches oder Ringen ein bisschen genauer zu überwachen.
Ja, dann tun wir doch die Herzrate oder Herzfrequenzvariabilität HRV mal erklären. Und zwar ist es so, dass das Herz natürlicherweise nicht wie eine Maschine exakt im gleichen Takt schlägt, sondern dass es unterschiedliche zeitliche Abstände gibt zwischen zwei Herzschlägen. Mhm. Also das ist variabel.
Und
soll auch so sein.
Von diesen Herzschlägen können wir eigentlich, oder dieser Herzratenvariabilität, können wir eigentlich wie auf einer Anzeigetafel im Stadion sehen, wie der Match von diesem Leben gerade läuft. Ob entweder die Entspannung oder die Anspannung in Führung ist.
Mhm. Und man muss sich die zeitlichen Abstände sind Millisekunden. Also das ist wirklich, das kann man eigentlich, eben außer unsere Watch oder das EKG, kann man das nicht messen, wenn man den Puls misst, oder? Und das reagiert eben, die Millisekunden, die reagieren auf Atmung, Bewegung, Gedanken und Gefühl. Mhm. Und eben, so wie du gesagt hast, so wie eine Anzeigetafel. Ist das nicht so sichtbar?
Viele haben das Gefühl, dass sie, ja, dann hast du ja irgendwie Herzrhythmusstörungen. Das ist nicht das Gleiche. Nee. Also wenn das Herz schlägt, gibt es eine Kurve. Und in deren Innen sieht man eigentlich, ob das Herz eben eine Rhythmusstörung hat. Es geht da wirklich nur um einen Abstand zwischen zwei Herzschlägen. Mhm.
Genau, es ist nicht eine Herzrhythmusstörung, die man dort trackt, sondern vielmehr schaut man dort, schauen, wie quasi das vegetative Spiel von diesem Nervensystem abläuft. Latinisch vegetare kommt von beleben, wachsen, bekräftigen. Und gemeint sind damit die ursprünglichen, grundlegenden Lebensfunktionen im Körper. Und die lassen sich nicht bewusst kontrollieren. Darum nennt man das eben auch autonomes vegetatives Nervensystem. Und das ist losgelöst vom zentralen Nervensystem, das ZNS, weil das muss wie automatisch im Hintergrund laufen. Also wenn wir schlafen etc., mhm, muss das vegetative Nervensystem unsere Homöostase, unser Leben, mhm, unser Herzschlag unter anderem ganz viel anderes so sicherstellen.
Genau, vielleicht noch das zentrale Nervensystem, das ist das Hirn und das Rückenmark. Und das ist eben die Kommandozentrale.
Mhm. Genau, ich kann ein Beispiel machen. Also ich sehe den Bus an mir vorbei rasen, fahren. Das ist noch öfters der Fall. Und dann möchte ich natürlich nicht verpassen und sprinte bewusst. Ich weiss, jetzt muss ich ja den verwischen noch. Muskeln machen natürlich auf Hochtouren mit.
Genau. Und das machst du ja aktiv. Du willst, mhm, schneller springen. Ja,
das ist ein bewusster Entscheidung.
Jetzt tue ich mal dort hinten nachsäckeln. Und das vegetative Nervensystem, das eben automatisch läuft, besteht aus zwei Gegenspielern. Ich stelle mir dabei so zwei Ping-Pong-Spieler vor, die gegeneinander spielen. Und wir können das Spiel nicht aktiv beeinflussen. Es läuft quasi im Hintergrund von diesen beiden Hauptsystemen, die da gegeneinander spielen.
Mhm. Das ist ein gutes Bild, finde ich. Weil es gibt Spieler A und Spieler B. Beide sind unterschiedlich, individuell. Und beide brauchen es natürlich zum Leben. Und der Player 1 ist jetzt ein Sympathikus. Das ist eigentlich so, unser sogenannter Gaspedal. Das macht eben den Körper aktiv, bereit für Leistung und Stress. Also wir sagen hier Fight-and-Flight-Reaktionen bereitet er vor. Und er signalisiert eben am Herz, hey, du musst schneller schlagen und ganz gleichmässig schlagen, um eben die Leistung näher zu bringen, dass du eben kannst flüchten oder kämpfen. Mhm. Und der Player 2, das ist der Parasympathikus, eigentlich so ein bisschen unsere Handbremse, wo ein bisschen eben sorgt für Ruhe, Erholung, Regeneration. Wir sagen hier Rest and Digest. Also wir können eben wirklich nur verdauen, wenn wir eigentlich ruhig sind und nicht auf den Bus säckeln.
Ja, sonst kannst du ja nicht noch kacken, wenn du säckeln.
Genau, das wäre eine Stelle davor. Genau. Und dann bremst eben das Herz ein bisschen ab und sorgt in dem Sinn für ein Schlagmuster, das eben auf Atembewegung kann, reagieren oder eben auch auf andere Signale von unserem Körper und zeigt uns, wie wir uns ein bisschen sicherer fühlen
können. Mhm. Und normalerweise sind die beiden Spieler die spielen ausgeglichen. Also wie zwei Freunde, der eine tut sogar, die tun sich sogar noch ergänzen. Also wenn zum Beispiel nach einer Belastung der Sympathikus, nach einem Stress, sage ich mal, viel zu tun hatte, hilft der Parasympathikus ihm, sich wieder zu erholen. Also das ist, die tun immer, darum ist wichtig, dass die ausgeglichen gestärkt werden.
Also zusammenfassend kann man sagen, eine höhere HRV ist ein Zeichen für ein ausgeglichenes Nervensystem, quasi auch ein ausgeglichener Match. Der Körper ist also gut erholt, kann flexibel auf wechselnde Reize und Stressoren reagieren. Der Sympathikus und Parasympathikus sind wie zusammen in einem harmonischen Spiel. Eine niedrige HRV signalisiert, dass der Körper unter physischem und auch psychischem Stress steht. Das System ist einseitig, starr, überbelastet statt beweglich. Der Körper ist in Alarmbereitschaft und der Sympathikus dominiert dauerhaft. Also der eine Spieler dominiert das Match und stellt im Herzschlag seine Schlagpace, also den Herzrhythmus, drüber.
Und der andere Spieler geht langsam zu Boden.
Ja, in dem Match.
Parasympathikus, genau.
Ja, geht völlig aus dem Spiel, ja.
Und du hast vorhin schon gesagt, Anja, dass sie alles, gibt verschiedene Ursachen, die unser Gehirn oder unser Körper als Challenge oder Bedrohung wahrnimmt, wo dann in die Richtung geht, dass der Parasympathikus viel stärker spielt in diesem Game. Das kann Zeitdruck sein, Lärm, Konflikte, aber auch innere...
Oder Sympathikus.
Ja. Das habe ich falsch gesagt. Ja. Ja, also der Sympathikus.
Dass der aktiviert wird.
Genau. Das ist nicht, es kann ja auch innere Reize sein, kreisende Gedanken, Ängste oder Grübeln. Aber natürlich auch körperliche Belastungen, wie zum Beispiel chronische Schmerzen, Krankheiten, Entzündungen, Operationen oder eben Schlafmangel, jetzt wie bei der Allison, Unterzuckerung. Es gibt wirklich auch die verschiedensten.
Genau.
Zu wenig Essen kann auch ein Stress sein für den Körper oder eben hormonelle Veränderungen.
Genau, und das widerspiegelt sich dann in einer eben niedrigen HRV. Und ich werde wirklich ziemlich häufig gefragt, hey, gibt es so einen Richtwert? Wie hoch muss denn die HRV sein? Was ist sozusagen das Zeichen, ich bin gesund? Und es ist eben so, es gibt keine medizinischen Normwerte für die HRV, wie beispielsweise beim Blutdruck 120 auf 80 mm Hg. Das ist klar, aber da gibt es eben keine Normwerte, weil der Wert ist sehr individuell von dieser HRV und hängt stark vom Alter, vom Geschlecht und natürlich auch von der Messmethode ab.
Und sowieso im Alter sinkt die Herzratenvariabilität ab. Es macht also überhaupt keinen Sinn, unsere HRV mit der von der Tochter zu vergleichen. Und ein Gerät misst die persönliche HRV. Ideal ist, wenn man mindestens über 2 bis 3 Wochen mal misst, durchmisst und dann den persönlichen Normalbereich ermittelt. Ja. Und falls die HRV um ein paar Millisekunden unter die gewohnte
Baseline
einbricht, dann kann das ein Hinweis sein auf akuten Stress. Es kann zum Beispiel Schlafmangel sein, eine Infektion, die gerade am Kommen ist, oder auch Alkoholexzess am Vorabend.
Es muss im Fall nicht einmal ein Exzess sein. Also bei mir ist es krass, ja, wenn sie gerade runtergeht.
Wie viel Gläser so?
Ja, nach einem schon.
Ah, wirklich?
Das ist eben frustrierend.
Das ist gemein.
Big Brother is watching you. Gell? Also, aber man muss auch sagen, eine tiefe HRV ist keine Krankheit. Es ist einfach so mehr so ein kleines medizinisches Warnsignal, vielleicht, wo man darauf achten könnte. Und ob sie gesund, ungesund ist, das hängt entscheidend davon ab, ob der Wert nur kurzfristig absackt oder chronisch niedrig bleibt. Und wir haben ja erwähnt, dass eben unser Nervensystem eigentlich völlig autonom, also selber im Hintergrund arbeitet und die HRV somit steuert. Aber können wir noch etwas dazu beitragen, dass die jetzt eben ein bisschen positiv beeinflusst wird, dass sie ein bisschen steigt. Janine, hast du
da so etwas im Köcher? Massnahmen. Die haben wir natürlich in der Villa Margarita.
Gut, bin ich froh.
Ja. Und Priska ist unsere Königin über den, nicht nur über den Darm, auch über den Vagusnerv.
Sehr schön. Ja.
Darum möchte ich dir den Part überlassen.
Gebe dir dann wieder zurück dann beim Darm.
Ja, ist gut.
Ja, an dieser Stelle möchte ich gerne noch die rechte Hand ins Spiel bringen, also die rechte Spielhand vom Parasympathikus, der sogenannte Vagusnerv. Das ist ein Teil von dem vegetativen Nervensystem, wo man jetzt eben gleich, obwohl das so autonom abläuft, ein bisschen beeinflussen und aktiv stärken kann. Und dort ist zum Beispiel die Atmung etwas ganz Wichtiges. Es hat eine direkte Verbindung zu dem Vagusnerv. Zum Beispiel eine verlängerte Ausatmung tut den Vagus stärken. Und also wenn man länger ausatmet, als man einatmet, Anja, du machst uns dann noch eine kleine Atemübung.
Ist das so? Ja. Das habe ich nicht
also, ausgerechnet.
Genau. Nein, ich mache das jeden Abend.
Also wenn man das schafft. Ja. Jetzt solltet ihr ihre Gesichter sehen. Ja. Also wir werden ruhiger und gechillter, wenn wir es schaffen, länger auszuschnaufen als einzuschnaufen. Meistens hat man ja nicht einmal Zeit, über das nachzudenken. Und nachher, später im Fall, würde ich dir gerne noch erzählen, und das finde ich besonders spannend, wie auch in der fernöstlichen Medizin oder inklusive Yoga, Ayurveda, der das gesamte Arsenal an solchen Vagusaktivierungen eigentlich eingesetzt werden.
Genau, ich komme jetzt noch ein bisschen zu auch Sachen, die ich natürlich persönlich auch mache, physikalische Reize. Zum Beispiel ein kaltes Tuch in den Nacken oder aufs Gesicht. Das kann das Nervensystem sofort beruhigen. Das tut eben den Vagus aktivieren. Der Puls und Blutdruck sinken sofort ab. Oder auch beim Eisbaden gibt es zuerst zwar wirklich einen kurzen, heftigen Sympathikus-Schock. Man geht dort rein und hat das Gefühl, oh Gott, ich kann nicht mehr schnaufen. Aber nachher, wenn man es schafft, schaltet sich eben eine umso tiefere parasympathische Entspannung ein. Also, das ist auch wieder ein Trick, um den Vagus zu kützeln.
Mhm. Hey, da kommt mir im Fall gerade eine Geschichte in Sinn. Mein Bruder, mein kleiner Bruder, ist mal in Güllensammler gefallen.
Nein.
Genau, und mit Grossi...
Das war nicht sehr schmackhaft.
Nein, er ist zweimal in Güllensammler gefallen. Und er hat es beidmal zum Glück überlebt. Aber das Grossi, das ist dort, wo das Grossi gewohnt hat. Und das Grossi war massiv älter, also in Mitte 80. Und was hat sie immer gemacht? Sie hat ihn genommen und kalt abgeduscht. Das ist noch, es ist mir jetzt gerade in Sinn gekommen. Ja. Die hat immer gerade mit Kälte geschafft, jetzt, wo du das sagst, dass du nachher irgendwie nicht ein Trauma hast und dass du gerade noch einmal Kontakt hast mit Nass.
Ja.
Dass das nachher nicht meidest. Und ich habe es ja selber erlebt, es hat mich mal in einer scheiteren Lebenssituation mitgenommen zum Eisbaden.
Ich frage jetzt nicht, was
sie,
ist das
sie
denn?
Hat, sie hat einfach gesagt, ich weiss auch nicht weiter. Wir kühlen die mal ab. Und es ist krass, he, wie zuerst mit Atmung dich vorbereitet hast in das Eisbad und eigentlich der ganze Stress ist wie Futter gefallen. Der Körper hat nichts anderes können machen können, als Wärme produzieren. Und das Wärme produzieren gehört eben auch in Parasympathikus.
Hey, ja.
Und ja,
Muskeln, Stichwort.
Ja, gezielte Muskelentspannung, also Biofeedback oder eben Vagusstimulation. Das kann Akupunktur sein, Akupressur, aber auch es gibt so Vagusgeräte, die das stimulieren. Bei der Meditation ist erwiesen, dass das vegetative Nervensystem aktiviert, und zwar auf Parasympathikus-Seite, also dass der Spieler wieder mit ins Spiel kommt. Und einfach, wenn die Muskeln sich entspannen, gibt das ein Feedback im Hirn. Muskel entspannt, Hirn ist beruhigt und so kann indirekt sich das Gesamtsystem auch wieder entspannen. Priska?
Es kann ja auch ein Trick sein, ich rede jetzt hier von mir, manchmal, wenn ich wirklich sehr gestresst bin, dann schaffe ich es nicht, direkt in eine Atemübung reinzugehen. Dann bin ich so aufgebracht und irgendwie... Dann hilft es mir zum Beispiel sehr stark, in die Muskelkraft reinzugehen. Also mir wirklich fast ein bisschen trainingsmässig
auszupowern.
Muskeln erschöpfen. Und nachher bin ich bereit für die Atemübungen.
Genau, das funktioniert auch, solange man nicht in ein Übertraining geht.
Aber du tust auch gerne singen und summen, oder?
Ja, das ist so quasi wie, wenn ich nicht hier bin, tue ich singen und summen.
Ja, das weiß ich. Das stimuliert ja auch den Vagusnerv.
Ja.
Und der verläuft direkt am Kehlkopf.
Ja, das ist ja spannend, oder? Mhm. Also wir wissen ja, die mal in einem Chor gesungen haben, dass man sich nach einer Gesangsstunde oder nach einer Chorstunde immer besser fühlt als vorher. Mhm.
Ja, die Vibrationen aktivieren einfach den Vagusnerv. Ich finde es mega spannend. Ja,
die Information vom vegetativen System wird also gleichwohl, obwohl es unabhängig läuft, im Hirn übermittelt, als Nervenimpuls aus der Peripherie und eben... dann kommt mit dem Muskel, der entspannt ist, hin, das Signal über, hey, es ist keine Gefahr rum, die Luft ist wieder rein. Mhm. Ende der Gefahrensituation.
Genau, also jetzt haben wir Massnahmen diskutiert, die wir ein bisschen die HRV beeinflussen könnten. Aber, Janine, die Einflussmassnahmen sind doch limitiert.
Ja, ja, Alter, Genetik, Priska hat es schon gesagt, wir dürfen die HRV nicht vergleichen mit der Tochter. Also Alter spielt eine Rolle, natürlich Genetik, wie hoch du das kommst. Es gibt also darum auch keine typischen Referenzwerte. Und der weibliche Zyklus, der ist natürlich angetrieben durch die hormonellen Schwankungen. Das verändert die HRV auch regelmässig, also periodisch.
Mhm. Ja, Progesteron ist ja bekanntlich unser weibliches Chillhormon. Also wir schlafen bei einer guten Progesteronversorgung, selbst in der zweiten Zyklushälfte gut und sind überhaupt nicht gereizt. Es beruhigt den Kopf und auch das Hirn.
Aber es gibt ein grosses Aber, weil der Körper muss Bereitschaft haben, weil ja eine mögliche Schwangerschaft kann eintreten kann. Und bezogen auf die HRV bedeutet das, der Sympathikus ist aktivierter. Und das heisst, paradoxerweise, die HRV sinkt. Also gehen wir noch einmal zurück zu unserer Metapher von dem Tischtennismatch. Da ist die Ebene 1, also ist einfach der Coach, also das ist unser Hirn, und der Coach sagt, hey, alles ist gut, du kannst entspannen, du bist in Führung, du musst nicht ständig auf Alarm sein, bleib fokussiert und du dich nicht verkrampfen. Und durch das fühlen sich dann viele Frauen ruhiger, emotional stabiler und schlafen leichter. Aber
genau, in der zweiten Zyklushälfte, genau.
Ja.
Aber tatsächlich ist dann, das vegetative Nervensystem, also das, was wir eben nicht so merken und beeinflussen können, das kann man sich so merken, wie der Match wird vom Publikum unterstützt, also mit Klatschen werden die Spieler angeheizt, unterstützt und das heisst im Sinn von, hey Leute, wir bereiten uns auf einen Sieg vor oder eben auf eine mögliche Schwangerschaft im Körper innen. Mhm. Also das heisst, der Körper selber fährt nicht einfach runter, obwohl das Hirn das gerne möchte.
Oder sich so entspannt fühlt.
Und entspannt auch fühlt, genau. Aber im Körper selber geht einiges ab. Die Basaltemperatur, also unsere Körpertemperatur steigt, der Energieumsatz kann auch steigen und eben die ganze Schleimhaut wird dann auf eine Einnistung vorbereitet. Genau. Also das, sagen wir mal, der ganze Energieverbrauch wird aufgefahren durch Blutung und Stoffwechsel. Also es passiert ganz viel.
Also der Körper,
Zyklushälfte.
Der Körper hat einen anderen Auftrag als das Hirn in dem Moment.
Genau. Und darum sinkt die HRV häufig in der zweiten Zyklushälfte ein bisschen ab. Mhm.
Das weiss man ja aus dem Spitzensport, dass Sportlerinnen in der zweiten Zyklushälfte häufiger ganz anders trainieren als in der ersten Zyklushälfte. Mhm. Die brauchen zum Beispiel mehr Pausen, mehr Schlaf.
Spannend, ja.
Gut.
Gut, also wir fassen zusammen. Frau kann in der zweiten Zyklushälfte automatisch durch das Progesteron chillter sein. Im Körper ist aber der Sympathikus aktiver, also wo er alles vorbereitet auf eine mögliche Schwangerschaft.
Mhm. Also das heisst folglich für die erste Zyklushälfte bis zum Eisprung, dass dann die HRV ein bisschen höher müsste sein.
Genau, das ist so. Das Östrogen, das dominante Hormon in der ersten Zyklushälfte, stärkt die HRV. Wenn das Östrogen steigt, sinkt der Ruhepuls, die HRV geht auf und wir fühlen uns einfach maximal gut, erholt, leistungsfähig. Und das ist auch wichtig, weil wir uns auf den Einsprung vorbereiten.
Jetzt kann man das noch weiter denken. Ist der aktivere Sympathikus in dieser zweiten Zyklushälfte dann mit dem Grund, dass der Körper auch eine höhere Alarmbereitschaft hat, zum Beispiel bei den Frauen beim PMS, dann kann man das mit Ja beantworten. Die HRV ist nämlich dort niedriger und man hat gegebenenfalls dann auch stärkere Stressreaktion wie Gereiztheit oder emotionale Überforderung. Also nochmal ein Bild. Das Progesteron ist wie eine beruhigende Hintergrundmusik unserer Tischtennishalle. Die meisten hören sie, sind ruhig, nehmen sie wahr und das ganze Match ist dann ein bisschen entspannter, einfach im Ablauf. Aber nicht die Musik ist das Problem für die, die sie hören. Es ist wie ein Problem, wenn quasi, also das Progesteron legt dann eigentlich Entspannungsmusik auf. Café Del Mar, unserer Tischtennishalle. Und beim PMS, das sind dann die Frauen, die einfach die Musik nicht als Chill-Out-Musik wahrnehmen, sondern plötzlich irgendwie einen Transmitter haben, wo sie das Gefühl haben, hey, das stresst mich, das ist total heavy Metal, wo in sich innen wie eine Stereoanlage haben, wo das Chill-Out quasi verstärken und sie als überempfindlich empfinden.
Also weniger stressresistent,
ja,
oder?
Genau.
Ja, also das kann ich gut nachvollziehen. Manchmal die schönste Hintergrundmusik kann ihm auf den Sack gehen.
Vor der Mens.
Ja, ist wahr. Also ist wirklich, ja. Also jetzt ist ja auch klar, dass die Perimenopause, die Alison Gopf drin steckt, auch irgendeinen Zusammenhang hat mit ihrem erhöhten Stresslevel. Weil das Parasympathikus stimulierende Hormon, das fällt so langsam und zunehmend ab. Und darum ist zunehmend der Sympathikus am Dominieren.
Ja, es gibt alles Sinn. Jetzt haben wir es einigermaßen gut erklären.
Und sind wir jetzt immer ein bisschen gescheitert.
Ja, aber ich glaube, jetzt haben wir es dann, oder?
Ja.
Also, jetzt haben wir viel über HRV, autonomes Nervensystem diskutiert. Die Alison weiss jetzt ein paar Tricks, wie sie ihre Smartwatch wieder glücklich machen kann. In dem Sinne, dass sie ihre Haarfolge steigern kann.
Aber Alison hat ja noch eine weitere Frage. Und zwar, kann man Stress messen? Kann man das zum Beispiel über eine Cortisolmessung detektieren? Und dann, also wenn wir das beantworten wollen, müssen wir uns jetzt etwas anderem widmen als der HRV, sondern wir müssen mal auf das Hormon Cortisol eingehen. Mhm. Und es ist gerade in aller Munde das Hormon, auch die heutigen Jugendlichen wissen, hey, der Cortisol ist das Stresshormon.
Genau. Und bei einer akuten Stresssituation fällt man sofort in so eine Urmodus, in das Urprogramm rein, von Steinzeit. Überleben ist vorrangig. Also das heisst, es gibt einen Stress, man braucht einen Energieschub und Cortisol mobilisiert eben sofort alle Energiereserven. Es erhöht sofort den Zucker im Blut, den Blutdruck, den Puls, die Atmung, die Muskeln spannen sich an. Und gleichzeitig schaltet Cortisol aber alles ab, was im Moment vor Gefahr Energie kostet und eben nicht überlebenswichtig ist, zum Beispiel eben Verdauung.
Mhm. Genau. Darum ist bei länger anhaltendem Stress eben das Cortison immer im Spiel. Es sorgt eigentlich dafür, dass das Spiel länger andauern kann. Es ist eigentlich wie ein Traubenzückerli. Man sagt ja Glucocorticoid. Also die Cortisol gehört eher dazu. Es ist wie ein Traubenzückerli, das hilft, dass beide Player länger im Spiel können bleiben können. Und Cortison ist eigentlich, wenn ich jetzt dem einen Satz geben müsste, dann denke ich an Anita Weiermann, die mal gesagt hat, gering machen und säckeln. Also wir haben eigentlich mehr, als der Körper Reserve also hat. Mhm. Und Cortison lässt uns ein bisschen vergessen, dass wir eigentlich sollte, ja, vielleicht mal Pause machen. Und gleichzeitig tut Cortisol wichtige Funktionen in unserem Körper unterdrücken, wie eben die Immunabwehr, die es ja kurzfristig Sinn macht. Also wenn man ja, wenn man einfach eine Stresssituation hat, dann muss man Kräfte und Energie anders einsetzen, für einen Kampf zum Beispiel oder für die akute Bedrohung. Das muss nicht immer eben der vielbenannte Säbelzahntiger sein, sondern eben auch eine Prüfung sein, die man vielleicht erfolgreich beenden will oder bestehen noch besser. Und langfristiger Stress bedeutet eigentlich fast immer, dass das Immunsystem ständig unterdrückt wird und man wird dann auch häufiger krank.
Das ist also typisch, nach der Prüfung wird man krank.
Ja, wenn das Cortison eben dann absinkt.
Ja, und das Immunsystem ist eh geschwächt, mhm, und man ist nicht mehr so unter Cortisol und lässt sich entspannen und dann hat es einem.
Ja.
Und die Fortpflanzung wird natürlich auch zweitrangig, wenn das Überleben Vorrang hat. Und das hat die Natur echt clever gemacht, weil eine Schwangerschaft ist eine Höchstbelastung für den weiblichen Körper, also ohne Stress natürlich. Und somit hat die Natur gedacht, ein Stress nach dem anderen ist besser als beide zusammen. Und die Hormonachse wird bei Durchstress ausgeschaltet. Und darum kann es eben auch Zyklusstörungen geben. Oder kann sich auch unerfülltem Kinderwunsch äußern.
Also das heisst, der Zyklus kann sich unter chronischem Stress verändern.
Ja, genau. Er kann sich verkürzen, er kann sich aber auch verlängern oder sogar ganz ausbleiben, die Mens, ja.
Das ist gut zu wissen. Aber die Alison...
Du darfst ja auch Alison sagen, ja. Es tut mich nicht wirklich traurig.
Ist ja in der Perimenopause, sind im Progesteron zyklisch. Wir haben darüber geredet vorhin, dass sinkende Östrogen quasi Auswirkungen hat auf das Nervensystem. Ist es denn jetzt auch so, dass Östrogenmangel auch direkt die Stressachse aktiviert?
Das ist tatsächlich so. Und zwar auch bei beiden Richtungen. Viel Stress. Also viel Cortison kann die weiblichen Hormone durcheinander bringen. Aber umgekehrt kann eben Östrogenmangel oder Körperanfälligen machen auf Stress.
Das möchte ich jetzt gerne noch ein bisschen genauer wissen.
Das genau gewusst.
Also Östrogen ist wie ein Schutzschild im Hirn gegen Stress. Und dann gibt es bestimmte Hirnregionen, die unsere zum Beispiel Gefühle bewerten und Stressreaktionen steuern. Und genau die haben besonders viele Östrogenrezeptoren, also Andockstellen für das Östrogen.
Genau, die heissen Hippocampus und Amygdala. Und dort kann das Östrogen seine schützende Wirkung wirklich glücklicherweise besonders gut entfalten.
Das heisst, also für den Alltag konkret, wenn genügend Östrogen vorhanden ist, beruhigt sich das Stresssystem nach einer Belastung schneller und das Hirn erkennt, der Körper kann sich entspannen und in Normzustand zurückkommen. Und wenn das Östrogen sinkt, Anja?
Ja, dann funktioniert eben die Stressbremse nicht so gut. Der Stress wird dann intensiver wahrgenommen und die Erholung dauert auch länger und viele Frauen du ja tatsächlich erzählen, dass sie in den Wechseljahren, dass sie so schnell gestresst sind, gereizt oder so emotional sich erschöpft fühlen über längere Zeit. Mhm. Also sie erholen sich einfach nicht mehr so gut.
Ja, man könnte auch sagen, das Schutzschild wird bei sinkendem Östrogen einfach dünner. Mhm. Und die Alarmlage geht dann auch häufiger los, mhm, oder? Und so fällt eigentlich mit dem Rückgang vom Östrogen ein wichtiger Puffer gegen Stress weg. Also weiss, sonst nicht schon genug.
Genau. Betrifft das nur das Hirn?
Nein. Also, Jetzt Östrogen ist zum Beispiel in der Leber verantwortlich dafür, dass so ein Transportprotein mehr produziert wird, das eben das Cortison dann bindet im Blut. Also so ein Eiweiß, das eben in der Leber produziert wird, bindet im Blut das Cortisol und somit kann das Cortisol nicht mehr aktiv wirken.
Wenn wir noch ein Bild holen, können wir sagen, das Östrogen schaut also, dass mehr Cortisol auf der Ersatzbank gebunden ist, damit man vorübergehend weniger frei, damit das Cortisol weniger frei auf dem Spielfeld mitmischt.
Mhm. Ja. Genau, solange es gebunden ist, kann es nicht mitmischen. Und eben sinkt der Östrogenspiegel, kann sich auch die Cortisolbindung verändern. Also es hat eben weniger von dem Protein, das Cortisol bindet, und hat mehr freies Cortisol zur Verfügung. Und das kann dann eben seine Wirkung voll entfalten.
Ja, das ist irgendwie einleuchtend. Nicht erfreulich, aber einleuchtend. Lass uns doch noch einmal kurz zurück auf den Schlaf kommen. Alison hat ja trotzdem Progesteron-Schlafproblem. Wie hängen der Schlaf und Cortison zusammen? Schauen wir doch mal, was in der Nacht passiert, in dieser Tischtennishalle. Weil auch im Schlaf geht ja der Match dauernd weiter. Aber eigentlich sollte der Parasympathikus in die Führung gehen und ein bisschen kräftiger zurückspielen und ein bisschen mehr Spielanteile bekommen. Und Stress kann eben genau den nächtlichen Wechsel erschweren zwischen den beiden Playern. Und viele Frauen merken ja, ich bin gestresst und ich schlafe auch schlechter.
Ja, man liegt ja dann auch länger wach, grübelt vielleicht noch, es geht noch irgendeine To-Do-Liste durch den Kopf für den nächsten Tag. Ja, ist sicher auch ein Grund.
Mhm. Auf jeden Fall. Aber ich meine jetzt hier in dem Fall, wie das Stresshormon Cortisol unseren Schlaf direkt beeinflusst. Weißt du, ist das eine Biologie dahinter?
Aha, du meinst, dass Cortisol in einer inneren Uhr fällt?
Ja, genau. Also, genau.
Ja. Das ist so. Also am Morgen schießt das Cortisol hoch, das auf, also damit wir voller Energie sind und auch aus dem Bett kommen. Und bis am Abend baut sich das ab, sinkt, damit wir wieder in Ruhemodus kommen und leichter einschlafen.
Und genau in zunehmendem Alter und vor allem auch bei den Wechseln bei den Frauen gerade der Rhythmus völlig aus dem Takt. Und manche haben am Abend oder auch in der Nacht relativ hohe Cortisolwerte. Das sinkt gar nicht richtig. Obwohl der Körper eigentlich sich erholen und eben schlafen. Und das merkt man dann auch ganz direkt. Also zu viel Cortisol am Abend raubt unseren Schlaf für die Nacht. Schlechter Schlaf erhöht den Stress am Tag. Und dann haben wir Stress. Und ein hochgeschaltetes Stresssystem macht wiederum schlechten Schlaf. Also so ein krasser Teufelskreis, oder?
Genau, wir reden sicher noch darüber am Schluss, wie man diesen Teufelskreis durchbrechen kann.
Ich glaube, das braucht ein rechtes Arsenal an Kräutchen.
Ja.
Langsam habe ich das Gefühl. Das
aber gehen wir noch einmal zurück zur Alison. Ich habe ja vorher schon gefragt, sie will können irgendwie etwas messen. Also sie tut ja ihr Stresslevel verifizieren mit der HRV auf ihrer Smartwatch. Wir wissen jetzt auch, was die Stressanzeichen sind und dass es Stresshormon Cortisol gibt. Ja, macht es Sinn, jetzt das Cortisol im Blut zu messen?
Nein, das ist sicher nicht empfohlen. Also würde ich nicht empfehlen, weil erstens ist es in dem Moment eine Momentaufnahme, wenn man den Cortisolwert misst im Blut und es kann keinen Hinweis auf chronischen Stress oder eben zum Unterscheiden handelt es sich um deinen Stress oder euren Stress, ja. Nützt der Wert nichts.
Besonders werden die ganzen Rhythmen auseinandergeraten.
Genau.
Früher hat man einfach am Morgen am höchsten gehabt, dann misst es dann. Also das wird immer komplizierter, wenn die Rhythmen weggehen. Und ich erinnere mich auch daran, dass man Cortison im Blut vor allem dann misst, wenn der Verdacht besteht, dass der Körper dauerhaft zu viel oder zu wenig Cortisol produziert. Also nicht einfach nur ein bisschen bei Stress, sondern wirklich bei Krankheiten.
Bei Krankheiten, genau. Und die haben ja auch einen Namen, die Krankheiten. Zu viel Cortisol nennt man Cushing-Syndrom oder Morbus Cushing. Zu wenig wäre Morbus Addison.
Genau, und wenn der Körper dauerhaft zu viel Cortisol produziert, dann ist das nicht wegen Dauerstress, sondern eben weil eine Krankheit dahinter steht, wie eben Morbus Cushing. Und der Grund kann zum Beispiel sein, ein Tumor von der Hormonzentrale im Hirn, das ist meistens gutartig, wo einfach durch die Vergrößerung, durch die Stoffwechselaktivität viel Cortisol produziert und dann eben Nierenrinde nicht Cortisol produziert, sondern ganz viel Befehl abgibt in den Nebennierenrinden, Cortisol zu produzieren. Mhm. Und darum hat man zu viel.
Genau, und bei dem Morbus Cushing ist so ein typisches Bild, also die haben ganz typische Aspekte, wie die aussehen, weil die Betroffenen vor allem meistens am Bauch eben so, nehmen die zu, haben so, sogenannte Stammfettsucht und sie bekommen auch so ein rundes Vollmondgesicht und die Beine sind aber meistens dünner. Mhm. Und dann haben sie aber meistens auch noch so einen Stiernacken, also so ein kleines Fettpölsterchen am Nacken. Also es ist so, wenn man es bezeichnen will, könnte man das sehr gut mit Strichmännchen darstellen.
Maroni-Männchen haben wir
gegenseitig. Das ist eine Fettumlagerung.
Ja. Genau.
Ja, und es ist ein Neurochirurg namens Cushing, da im Cape, der jetzt für die Krankheit mit seinem Namen hersteht, der erst mal Anfang des 20. Jahrhunderts die Symptome beschrieben hat. Und was ja jetzt interessant ist, wo ist jetzt die Grenze oder der Unterschied zwischen Morbus Cushing, wo wirklich die Krankheit ist, wo ein Tumor dahinter im Hirn ist, oder dem Cushing-Syndrom? Janine hat ja eben, du hast vom Morbus Cushing vorher geredet.
Genau. Also genau. Morbus Cushing, sorry, jetzt ist mein Einsatz. Morbus Cushing ist ein Tumor im Hirn. Und beim Cushing-Syndrom kommt das überschüssige Cortisol häufig von einem Tumor in Nebennierenrinde, also in Nieren.
Ja.
Oder natürlich auch, wenn jemand über längere Zeit hat müssen Cortison, also als Medikament, hat müssen einnehmen. Zum Beispiel bei Asthma- oder Autoimmunerkrankungen.
Also wenn man dauerhaft zu wenig, also nein, jetzt fasse ich nochmal zusammen. Also, das eine ist eine Krankheit und das andere ist eine Auswirkung von aussen zugeführtem Cortison. Also
ja, das ist zentral.
Ja, Morbus Cushing
ist zentral.
Ja,
Tumor und das andere ist peripher in Nieren. Also genau. Wenn dort ein Tumor ist, der autonom produziert oder wenn eben von aussen zugeführt wird.
Alles, zum Beispiel in der Apotheke. Darum sind wir also darauf bedacht, dass man das auch wieder ausschleicht. Etc.
Eigentlich Morbus Cushing ist exklusiv quasi für den Tumor im Hirn, also wenn im Hirn eine Störung ist. Ja. Und alles andere, wo in der Peripherie ist, ist ein Syndrom, das Cushing-Syndrom.
Genau.
Und wenn man jetzt zu wenig Cortisol im Blut hat,
ja, genau,
dann sagt man dem nicht Morbus.
Aha, ja, dann sagt man Morbus Addison und im Studium habe ich mir das so gemerkt, to add Cortisol. Also beim Addison bedeutet das ein Mangel an Cortisol. Die Betroffenen von dieser Krankheit fühlen sich oft sehr müde und kraftlos, haben überaus einen tiefen Blutdruck. Und sie entwickeln auch Heißhunger auf Salz. Das ist ein Versuch, vom Körper den Blutdruck zu stabilisieren. Speziell ist auch, dass ihre Haut dunkler wird, fast wie so leicht brünt. Man sagt im Morbus Addison auch Bronzekrankheit.
Mhm. Da ist mir mal ein Lapsus passiert. Eine Kollegin ist in der Apotheke und die ist so braun gebrannt. Sie hat gesagt, hey, bist du in der Ferien? Sie
ist falsch Brünner drauf.
Ja, sie hat wirklich sehr braun ausgesehen und hat sie gesagt, nein, ich habe Morbus Addison. Ja.
Ach, krass. Ja, das ist wirklich.
Also, ja, wenn man es weiss. Ja, also, ich habe wirklich gemeint, sie in der Ferien.
Also, wie so ein Solarium-Brunnen.
Ja, es ist wirklich sehr ausgeprägt. Ja. Und die müssen die eben, die haben Cortison-Mangel, die müssen eben Cortison
to add. Cortison.
To add, ja.
Und warum sie so einen braunen Hautton bekommen, das ist, weil das Hirn schnallt, es gibt viel zu wenig Cortisol im Blut, das ist gar nicht gut. Es ist ja lebenswichtig, Cortison. Und der schickt so einen richtigen Weckruf los. Es schüttet ACTH aus, das ist so ein
stimulierendes
Befehlshormon, um eben die Nebennierenrinde anzutreiben. Und der Weckruf vom Hirn ist aber nicht nur direkt auf die Nieren bezogen, sondern eben bildet dann auch so vermehrt Hautpigment. Also die Haut produziert mehr Melanin und darum kommt man auch so einen typischen Bronzeteint.
Also leider nicht mit sonnengeküssten Teint, sondern leider aufgrund von einer Krankheit. Du, warum schafft es die Nebennierenrinde bei dem Morbus, nicht Allison, sondern Addison, die Cortisolproduktion nicht mehr aufrechtzuerhalten? Ist sie einfach erschöpft oder kann sie nicht mehr?
Ja, also über 90%, also allermeistens ist ein Autoimmunerkrankung der Grund. Das heisst, bei einer Autoimmunerkrankung attackiert der Körper sich selber und in dem Fall verwischt es eben die Nebennieren. So wird die Hormonfabrik eigentlich lahmgelegt und der Auslöser ist in 10% der Fälle eine Infektionskrankheit, das Start, wo dann die Nebennieren zerstört. Es können aber auch Metastasen sein von einem anderen, irgendwie bösartigen Tumor.
Genau, also in 90% ist es Autoimmunerkrankung und 10% infektiös bedingt oder eben Metastasen oder so. Mhm. Und leider sind die Symptome wie Müdigkeit, Erschöpfung und Magen-Darm-Probleme sehr unspezifisch. Also Betroffene werden monatelang eigentlich fälschlicherweise behandelt für zum Beispiel Burnout, Depressionen, Magen-Darm-Probleme.
Kannst wieder wechseln, ja.
Ja, genau. Und die Krankheit schreitet halt fort. Und dann zum Zeitpunkt, wo sie dann so bronzemässig gebrünt sind oder wirklich so eine extreme Schwäche haben, ist eigentlich eben schon 90% von der Nebennierenrinde irreversibel zerstört. Das ist eigentlich schon ein sehr spätes Zeichen, mhm, wenn man dann so eine Hautverfärbung hat.
Also das heisst, wenn wir wieder zu unseren Ping-Pong-Tischtennis-Spieler zurückkommen, Morbus Addison kann zu Beginn des Matches noch erstaunlich und relativ lang normal aussehen. Mhm. Und erst wenn dann plötzlich ein intensiver Ballwechsel folgt, dann zeigt sich, dass eben die körperliche Stressreserve nicht mehr ausreicht und man kann die Leistung einfach nicht mehr bringen.
Mhm. Und das ist der Moment der Diagnostik. Also beim Morbus Addison gibt es einen klaren Gewinner in der Diagnostik. Das ist ein Bluttest in Kombination mit einem Stimulationstest. Und zwar gibt man genau das Befallshormon ACTH mit der Spritze, wo eben in den Nebennieren sagt, hey, produziere Vollgas Cortisol. Und dann misst man eben, nachdem man die Spritze gemacht hat, was passiert mit dem Cortisol im Blut. Und wenn kein Cortisol produziert ist, man das nicht im Blut kann messen, dann ist die Diagnose ganz klar Morbus Addison.
Genau. Und das ist also die Diagnose für zu wenig Cortisol. Und bei zu viel Cortisol macht man meistens einen Spiegeltest. Weil man kann auch mehrmals Spiegel nehmen und schauen, wie das Cortisol eben über den Tag ansteigt oder eben zu viel ist sowieso.
Mhm. Also dauerhaft zu hoch ist, hey, endlich mal einen Speicheltest,
genau,
der sich in der Schulmedizin etabliert hat.
Genau. Hey, aber jetzt haben wir wirklich viel geredet über Bronzetau etc. Ich frage mich langsam, die Alison, die will ja eigentlich einen Bluttest machen, für ihr Stresslevel schwarz auf weiß zu dokumentieren, vielleicht für ihren Mann zu zeigen, weiß nicht. Aber sie will es jetzt einfach wie wissen für sich und sie hat jetzt weder die typischen Symptome von Morbus Cushing oder von Morbus Addison. Und darum raten wir ihr eigentlich ab von dieser Blutentnahme. Ist das richtig?
Genau. Man kann andere Fragen stellen, um den Stress zu eruieren, oder? Mhm.
Ja, aber da sind wir wieder bei diesen psychologischen Fragen. Oder sagen wir mal die mentalen Fragen. Also man kann eigentlich... Es gibt Fragen mit einem hohen Selbsterkennungswert. Wir sind dort natürlich auch in der Burnout-Prophylaxe. Die eine Frage ist, kann ich mich in den Ferien noch gut entspannen? Gibt es Momente, wo ich wirklich noch entspannt bin? Darum ist ja auch grundpersonalrechtlich, warum man einmal im Jahr mindestens Barcelona. Zwei Wochen...
Barcelona, genau.
Sorry. Sie reden von Barcelona, ich probiere es mit dem Arbeitsrecht. Nein, also wir sollten ja mindestens zwei Wochen im Jahr Ferien hintereinander haben. Und das ist eben eigentlich noch gescheit, weil man muss sich dann fragen, kann ich mich dann noch entspannen? Wie lange geht es etc.?
Also zwei Wochen Barcelona.
Also sie wollen zwei Wochen nach Barcelona.
Nein, aber es ist wirklich weh. Also es ist wirklich noch gut. Weil
das sind gute
für Lernende. Weißt du, die haben immer so ein Problem, die haben nur sechs Wochen im Jahr Ferien, zum Teil fünf. Und da ist es wichtig, dass man zwei Wochen am Stück nimmt.
Ja, genau. Es ist im Fall meiner Betriebsordnung sogar vorgeschrieben.
Also, okay. Und ich glaube,
im unter 18 ist sogar im Arbeitsrecht auch vorgeschrieben. Ja.
Mindestens zwei Wochen, wir können da drei Wochen, oder?
Ja, einfach mindestens zwei Wochen am Stück.
Einmal im Jahr musst zwei Wochen am Stück haben.
Es gibt sogar einen Fall, wo ein Arzt die Ferien nie bezogen hat. Das ist jetzt, wo er eine Verurteilung gegeben von einem grossen Schweizer Spital. Mhm. Weil sie nicht darauf beharrt haben. Also, aber andere Fragen auf der Ferien oder Barcelona reisen. kann ich noch Entscheidungen treffen? Wenn man, das ist auch sonst das erste Symptom, wo man wie merkt, ich komme einfach nicht zu einem Abschluss, ich kann mich nicht entscheiden. Oder, und da sind wir wieder bei der Alison, hat sich das Schlafverhalten verändert? Kann ich nicht mehr einschlafen wegen kreisenden Gedanken etc.? Dann sollte man
etwas machen. Also, es sind wichtige Fragen, die wir uns alle stellen. Und Tanja und ich und Priska jetzt auch, ob wir jetzt 2 Wochen auf Barcelona gehen. Ja. Alison hat ja ganz klar berichtet, dass sie in den Ferien mit einem Buch noch sehr gut entspannen kann und auch eher selten Einschlafstörungen hat. Es ist noch etwas gesehen, was mich interessiert hat, das mit ihrem Stressbuch, Anja. Mhm. Ich sehe bei dir das Gegenteil. Wenn du Stress hast oder im Stress versaufst, dann nimmst du mega ab. Gibt es den Stressbuch?
Ja, genau. Also bei mir, auf mich bezogen ist es natürlich schon so, wenn ich keine Zeit habe zum Essen, dann nehme ich ab. Und das ist der Moment, wo ihr immer mit einem Sandwich irgendwie auf mich wartet, die ja, liebe Freundinnen. Genau. Oder mit einem Red Bull, der viel Zucker hat.
Das ist so ein Vorbild.
Ja. Alleine mit einem Veggie-Sandwich eher. Okay. Gut. Aber ja, tatsächlich können wir jetzt noch nebst dem Menobelli auch auf den Stressbelli eingehen. Und das liegt daran, dass, wie wir gehört haben, unter Cortisol gibt es eine Fettumlagerung und das Fett wird wirklich tatsächlich gezielt im Bauchraum, also sogenanntes viszerales Fett, eingelagert. Und wieso, Janine? Oder Priska? Oder wer auch immer eine Antwort darauf
hat? Priska muss antworten.
Hey, ja. Janine hat einen Lachflash.
Ja. Du, also auf jeden Fall Stress sagt dem Körper, hey, lass mal, Gefahr, Energie muss her. Und da hat sich leider nichts daran geändert. Unser Körper ist eigentlich manchmal ein Auslaufmodell. Funktioniert halt noch, wie es steht. Und Cortison macht jetzt eben, dass der Zucker immer bereitgestellt wird. Insulin kommt ins Spiel. Und dann haben wir dauernd Heisshunger auf fettige oder süße Lebensmittel. Also ich habe früher noch Junkfood gesagt, aber jetzt sagt man dem Comfy Food.
Und, Komfort, wenn man nichts machen muss, muss nicht kochen, nichts.
Ja, oder vielleicht gibt es eben das Gefühl von...
von Komfort.
Ja, genau. Es gibt kurze Befriedigung, ja, im Belohnungssystem. Ja,
Und darum will der Körper seine Energiespeicher für einen vermeintlichen Kampf wieder auffüllen.
Ja, das macht auch Sinn. Cortisol erhöht den Blutzuckerspiegel, erhöhen, also Energie bereitstellen. Und darum heisst es auch Glucocorticoid. Und das hemmt wiederum das Insulin. Also der Körper kann den Zucker schlechter verwerten und lagert Zucker als Fett ein, unglücklicherweise eben gerade am Bauch.
Das ist im Fall, weil Cortisol hat sehr viele Rezeptoren dort am Bauch. Und das heisst, die Fettzellen am Bauch werden durch Cortisol direkt stimuliert und so entstehen in diesem Bereich neue Spiegelplätze für neues Fett. Also wirklich, das ist wirklich ein Teufelskreis.
Wie ein Magnet für das Fett. Der Bauch ist auch wie ein Magnet für das Fett. Für die, die sich da besonders noch informieren wollen, haben wir noch eine Folge gemacht zu diesem Thema. Genau, das heißt Nelly Pirelli. Genau. Und eben, wir haben vorhin von diesen Maroni-Männchen geredet. Wir sagen dem auch Stammfettsucht, also wenn der Körper Stamm, ist ja auch nicht so schön.
Am Stamm.
Ja, genau. Dort Fette lagert. Und im Gegensatz dazu baut Cortisol eben Muskeln ab. Die Arme und Beine werden ganz dünn. Ich war letzten Samstag im Massage und ein ayurvedischer Masseur hat mir erzählt von einer Kundin, die sehr kräftigen Körper hat und hat gesagt, Beine wie Huhn.
Hey, ja, das ist besonders doof, weil der Bauch reagiert stark auf Cortisol, weil es dort sehr viele Rezeptoren hat für das Cortisol in dem Bauchfett. Und so wie ein Magnet auf das Cortisol. Also das Cortisol stimuliert dort die Reifung von Fettzellen. Und so entsteht in diesem Bereich neue Spiegelplätze für neues Fett.
Und darum heisst es so Stammfettsucht bei Morbus Cushing, also das Maroni-Männchen. Und dazu, im Gegensatz dazu baut das Cortison Muskeln in den Armen und in den Beinen ab, die werden ganz dünn.
Gut, also es hat etwas mit dem Stressbauch und dann kommt auch noch Perimenopause dazu, alles miteinander und ja, wir wissen, es ist wirklich ein Teufelskreis. Es gibt dennoch Möglichkeiten, wie die Alison jetzt aus dieser Stressfalle rauskommt. Und die müssen wir jetzt noch besprechen.
Genau, also wirklich mal die HRV aufhalten, hochhalten. Das heisst, man muss manchmal ein bisschen bambeln. Und hier haben wir ein paar Tipps. Und wir haben es vorhin schon gesagt, Atemübungen. Geht ins Yoga, lasst euch instruieren. Und wenn ihr nicht viel Zeit habt, schaut darauf, dass ihr eine ganz einfache Atmung macht, wo ihr länger ausatmet, als ihr einatmet. Und dann gibt es noch andere Stimulantien für den Vagusnerv, die dem Gehirn sofort wie Sicherheit vermitteln. Wir haben es vorhin gesagt, das Bienensummen, Es gibt eine Yoga-Übung, wo man sich so das Ohr zuhebt und so einen bestimmten Punkt, Akupressur im Ohr, drückt und dazu summt. Ich hoffe, dass dann niemand zuschaut, aber das hat etwas sehr Entspannendes. Gurgeln wäre etwas Gutes. Zum Beispiel Öl ziehen am Morgen mit ein bisschen Olivenöl. Oder eben Chor singen.
Alison soll auch täglich an die frische Luft. Da kann man ja auch Atemübung machen. Meine Smartwatch sagt mir immer, zweimal durch die Nase einziehen und dann ausschnaufen. Also, und nachher ist das eigentlich wie ein Kind, das fest schnupft beim Brüllen. Mhm. Das finde ich noch interessant. Das ist eigentlich das Gleiche.
Oder beim Schnupfen selber.
Kind so, wenn sie fest brüllen, so auf, ja. Genau so einziehen. Und offenbar ist das eben gut für die HRV. Ja, das natürliche Tageslicht fördert den Tag-Wach-Rhythmus und somit auch die gute Melatoninbildung. Das ist unser Tag-Wach-Schlaf einleitende Hormon. Und wenn man mehrmals in der Woche Sport auch auf dem Tagesprogramm hat, zum Kalorien verbrennen und somit auch Stress abbauen, dann ist das auch gut gegen den Bauch, den Stressbauch. Ja, einfach nicht bis zum Einschlafen am Kompi sitzen, Anja. Und
wieso ich?
Fell vorbereiten. Wieso
geht immer noch Mail um 12?
Oder auf dem TikTok scrollen. Eben das Blaulicht, das wissen wir, das ist nicht ganz das Wahre. Und mein Geheimtipp ist natürlich DHEA. Das ist das Dihydroepiandrosteron. Das ist eine Vorstufe von unserem Sexualhormon Östrogen und Testosteron. Und das ist der natürliche Gegenspieler vom
Cortisol,
für unser Stresshormon. Und auch in Studien nachgewiesen. Man kann das relativ in hohen Mengen nehmen.
Also Gegenspieler heisst, du nimmst zu dir das DHEA.
Und drückst das Cortisol ab.
Das drückt das Cortisol ab. Okay.
Hey, hat jetzt nicht irgendwie den Effekt auf das Sexualhormon, wo man sonst auch will. Es geht wirklich zum Stress rein chemisch reduzieren. Biochemisch.
Und nachher eben schon Lifestyle, Grenzen setzen, Ressourcen anschauen. Das klingt ja immer so super, Eisenhower-Prinzip, Inga etc. Hört Grazia Strapazia. Und wenn ihr wirklich zu nichts mehr kommt, geht nach einer Fussreflexzonenmassage, ein Fußbad, vielleicht ein Wellness-Tag. Das geht fast immer. Oder kauft euch ein wunderbares ätherisches Öl. Über den Duft kann man nämlich auch sehr viel machen. Das ist quasi so die SOS-Notfall-Apotheke aus der Villa Margarita.
Und wenn man zwischen die eins gügelt und ein bisschen Kaffee trinkt,
wie also wir das zusammen. Das ist sicher nicht das Problem. Wenn man jeden Tag gügelt und jeden Tag mega viel Kaffee trinkt, dann das sollte man nicht. Das sind natürlich, das treibt Cortisol in die Höhe. Aber eben, wenn ich mit euch eins ziehe, und anstossen, tut das mit dem Stress reduzieren, darum liegt das drin. Hey, aber gebt mir noch ein Kraut, das gegen Stress wirkt oder wegen Stress gewachsen ist.
Hey, es gibt wirklich ein ganz tolles Kraut, das heisst Ashwagandha. Und dort, das kommt aus der Ayurveda-Medizin. Und wenn man dort einen standardisierten Extrakt nimmt, das ist ganz wichtig, dass man dann nicht einfach irgendetwas, wie ich kürzlich in der Fußreflexzonenmassage im Shop, also ich habe es nicht gekauft, aber die bieten auch so Sachen an. Nehmen den standardisierten Extrakt. Ashwagandha verbessert Schlafbeere verbessert eben den Schlaf. Wir können zeigen, dass das Serum Cortisol nach 8 Wochen kann senken kann. Und es hat Auswirkungen gehabt, das finde ich jetzt noch spannend, auch auf das Angstempfinden, also dass man so sorgenvoll ist. Es hat Auswirkungen auf den Schlaf und auch auf das Gedächtnis und die kognitive Leistung. Und auch noch auf das Immunsystem. Also es ist eigentlich fast ein bisschen logisch, wenn man dort so umfassend, wir haben ja vorhin gesagt, wie das Cortisol wirkt und wenn man es wieder senkt, mit dem Ashwagandha zum Beispiel, mit das eine recht kräftige Waffe oder ein kräftiges Kraut, das man da ins Spiel führen kann. Und das kann man auch kurweise anwenden. Man wird nicht abhängig von dem.
Das stimmt. Ich bin natürlich ein Fan von, wenn man Phyto macht, dass man die Adaptogen kombiniert. Es gibt nämlich noch Safran, wo das auch in ähnlicher Art und Weise könnte den Stress reduzieren. Rhodiola.
Also jeden Tag ein Safran-Risotto?
Ja, nein, ein Safran ist eben ein bisschen schwierig in einer guten Qualität in der Schweiz zu bekommen. Aber Rhodiola, Rosenwurz, das gibt es. Das ist auch ein Adaptogen, das empfohlen ist bei körperlichem und psychischem Stress. Und dann gibt es noch Ginseng. Und dort meine ich vor allem den sibirischen Ginseng, die sogenannte Taiga-Wurzel oder Eleutherococcus. Das ist auch etwas, eine Pflanze, die vor allem die Nebennieren stimuliert. Und wenn man die kombiniert, hat man natürlich einen Cocktail, der seit Jahrtausenden auch bekannt ist.
Und das ist doch auch beruhigend, weil das schon so lange bekannt ist und eingesetzt wird. Auch wenn nicht jeder Inhaltsstoff bekannt ist, das gibt mir immer so das Gefühl von Sicherheit.
Genau, und ich bin immer wieder erstaunt, eben die DHA ist auch sehr wirkungsvoll rein auf biochemischer Ebene. Das haben wir schon gehört, als Gegenspieler zum Cortisol. Aber auch B-Vitamine sind wichtig, weil das ist Nervenfutter. Und dort muss man einfach auf gute Dosierungen gehen. Vielleicht ein Nahrungsergänzungsmittel in der Dosierung vermehren oder mehrere Tabletten nehmen in Stressphase oder sich ein Rezeptpflichtig verschreiben. Magnesium, das kennen wir alle. Und es gibt auch hochdosierte Aminosäuren, die man nehmen kann, um den hohen Verbrauch an Neurotransmitter quasi auszugleichen, die Achse, die Stressachse quasi auch mit Substanz zu füttern.
Ja, noch allerletzte Frage, Anja. Du hast ja gesagt, ich weiss, du willst nicht mehr, aber du hast ja gesagt, also wann ist der Punkt für die Alison für ihre Hormonersatztherapie nebst dem Progesteron, was sie ja schon nimmt, auch noch zum Beispiel mit dem Östrogen anzufangen?
Oh, da könnte man wieder von vorne anfangen.
Nein, aber du hast mir ja gesagt, Östrogen hat wie eine Schutzwirkung auf viele Stressfunktionen. Wann würdest du jetzt zu dem greifen?
Also ich würde zuerst sicher alles andere ausprobieren, weil sie hat ja nicht so mega viel Beschwerden, so klimakterische Beschwerden, also Wechseljahr, Hitzewallungen oder Stimmungsschwankungen, das hat sie nicht. Sie fühlt sich einfach gestresst.
Ja.
Sie hat nicht, also für mich kann man zuwarten und schauen, ob es mit all diesen Spannungsübungen und diesen Supplementen, ob das schon mal ihr hilft.
Ja.
Und vielleicht würde ich tatsächlich das Progesteron ein bisschen erhöhen, weil jetzt die Dosis immer noch und mit der Entspannungsübung zusammen noch nicht zu einem perfekten Schlaf führt.
Also, da können wir allen mit auf den Weg geben. Stress ist nicht ein Feind. Mm-mm. Entscheidend ist die Flexibilität, wie wir sie gerade hatten, mit einer vollen Speicherkarte, wo Priska mit dem E-Bike ohne Motor musste die Altstadt runterdrücken.
An dem Fall hat es auch in sich.
Also sie hat ein gesundes vegetatives Nervensystem, kann hochfahren und kann wieder regenerieren. Sie schwitzt noch ein bisschen nach. Ja. Wir wissen jetzt auch, Stress wird vom Hirn und Körper verarbeitet. Es wird je anders reguliert. Also Gedanken, Gefühle können genauso den Ping-Pong-Bau in Richtung vom Sympathikus, also zur Aktivierung und Stress spielen, wie Schmerz, Krankheit oder auch körperliche Belastung.
Wenn man es ein bisschen tracken will, ist die HRV wirklich noch etwas Gutes, um zu schauen, wie flexibel ist unser Herz noch. Man kann das mit der Smartwatch, Ring etc. machen. Man kann es aber auch auf einem ganz herkömmlichen EKG sehen. Und man sollte aber nicht mit anderen vergleichen, auf jeden Fall nicht. Und es gibt keinen Normwert. Und chronischer Stress kann Schlaf, Stoffwechsel, Immunsystem auch unsere Fruchtbarkeit und Hormone beeinflussen. Das muss man sehen.
Also gerade in der Perimenopause.
Genau.
Ja.
Und in der Perimenopause umso mehr kann Stress zusammen mit den hormonellen Veränderungen sich gegenseitig noch verstärken, verschlimmern.
Und ein einziger Cortisolwert ist noch kein Stressmesser. Viel wichtiger ist die Frage, kann ich nach einer Belastung noch in die Erholung zurückfinden?
Hey, merci vielmals, habt ihr mit mir den Fall
durchgestanden.
Ja. Du hast dir nackend bekommen.
Also meine Uhr sagt jetzt, etwas Bewegung ist angesagt.
Ist wahr, ja.
Ich glaube, darum müssen wir das
meine beenden. Meine sagt, trink ein Glas Prosecco.
Ja, das ist eine gute Uhr, du. Hast du gekauft? Ja, also, tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.